Sound Connection.
Schöner denken.
So, herzlich willkommen. Wir sind auf Nippon Connection und wir haben Outrage Coda gesehen. Ich glaube, wir sind eine so große Runde. Ich glaube, jeder, der zum ersten Mal spricht, sagt einfach, wer er ist. Das ist einfach leichter. Das ist der dritte Teil der Outrage-Reihe. Spoiler ich, wenn ich sage, es ist der letzte Teil der Reihe. Takeshi Kitano hat nochmal einen draufgesetzt. Ich habe den Eindruck, dass er sehr nah am ersten wieder drangegangen ist. Ja, es ist genau das, was wir erwarten konnten. Toxische, maskuline Gesellschaften, in der sich Japaner sehr laut ständig anbrüllen, Intrigen schmieden und zwischendurch kommen einige zu Tode. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefallen hat.
Ja, ich bin der Alexander vom Abschwunggucker-Podcast. Mir hat der Film schon sehr gut gefallen. Das größte Problem, das ich noch hatte, ich hatte so mit Müdigkeit zu kämpfen, das war echt schlimm. Ich hatte viel Freude beim ersten Outrage, den ich damals im Kino gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe den zweiten jetzt verpasst. Ich hatte mit dem, also wie gesagt, durchaus meinen Spaß. Wenn mir nicht irgendwie hier und da mal die Augen zugefallen sind, was leider echt sehr traurig war. Ja, aber toxische Maskulinität passt sehr gut. Also es ist halt einfach Leute in feinen Business-Anzügen, die irgendwie sich wie Geschäftsmänner aufführen. Und naja, sagen wir mal, schon so ein Fisch frisst den anderen Gebaren halt immer haben und jeder kämpft sich halt durch und dann werden halt Leute irgendwie aus dieser Rangding weggefegt und dann kommen halt dann die Nächsten wieder ran und ja, das Geschäft geht halt irgendwie immer wieder weiter. Und ja, das fängt der Film schon sehr gut ein, auch mit dem typischen Humor und den schönen, ruhigen Bildern, die Kitano halt immer hat. Also ja, und ein schöner Score. Hat mir sehr gut gefallen.
Er hat ja diesmal wirklich alles gemacht. Er hat auch Drehbuch geschrieben und Regie geführt und Schnitt gemacht. Ja.
Ich glaube, es hat aber bei allen drei, oder? Also, wenn ich mich nicht täusche. Also ich bin der René, auch von Abspann-Gucker-Podcast. Ich bin jetzt sehr müde, deswegen hätte ich nicht so viel sagen können, glaube ich. Also mir ging es ähnlich wie dem Alex. Instant hatte mir auch gut gefallen, aber so in der Mitte, also er ist auch relativ langsam. Das heißt, er hat auch, ich weiß nicht, ob es Längen waren, aber wenn man müde ist, dann ist es ein bisschen schwer. Ich fand es auch sehr bassig vor allem. Das lag aber daran, dass wir irgendwie sehr nah da unten saßen und ich weiß nicht, ob der Bass ordentlich aufgedreht war. Was du am Anfang gesagt hast, ist wieder so ein bisschen mehr Rückkehr zum ersten Teil. Du hattest auch Referenzen. Ich mochte den Vorspann im ersten Teil sehr gern. Das heißt, das war hier im dritten jetzt auch wieder sehr ähnlich, dass dann der große Titel auch auf dem Dach von dem Auto stand. Also ich fand, wie das geschnitten war, die Titelsequenz und auch mit der Musik wieder, wie das gemacht war, hat mich am ersten Teil zurückerinnert. Und das fand ich schön, auch die tollen, schönen Kamerafahrten. Aber ich muss sagen, jetzt nach dreimal im Endeffekt dann doch das Gleiche, umso schön ich es auch fand, ja, ist gut, dass es jetzt vorbei ist. Ich glaube, man darf die sich auch nicht in allzu kurzer Aufeinanderfolge anschauen, weil sonst, glaube ich, ist man dann ein bisschen ermüdet. Immer doch vom Gleichen. Also ich glaube, so wenn man so ein, zwei Jahre dazwischen hat, dann ist das super.
Ja, es geht bis in die Details rein, dass er dann einen hat, der so ein positiver, loyaler Freund ist. Also wir reden von Otomo. Und das ist also in diesem ganzen System, in dem es eigentlich, in dem viel über Loyalität geredet wird, aber es keine gibt, dann tatsächlich er einen Freund hat. Und das, auch das bis dahin ist es auch nochmal parallel, fand ich, zum ersten. Ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang versucht, noch am Ball zu bleiben, welche Familie, warum eigentlich jetzt gegen wen und wer was jetzt nur vorspielt. Aber irgendwann ist es egal, ob jetzt die Hanabishis dahinter stecken. Hauptsache Otomo wird am Ende aufräumen.
Ja, Michael vom Kompendium des Unbehagens. Ja, ich habe auch versucht, der Geschichte zu folgen. Ich habe neulich erst den zweiten Teil gesehen, weshalb das noch halbwegs ging, aber es ist ja Quatsch, diesem Film bei der Handlung folgen zu wollen. Also das ist ja totaler Unfug. Das ist die große Frage vorher war nur, wer spielt diesmal wen gegeneinander aus? Und das haben wir halt wieder in irgendeiner Form bekommen. Wir haben wieder ganz viele tolle schwarze Autos fahren, wie in Autowerbespots durch die Gegenszenen bekommen. Wir hatten klasse Sounddesign, also die Pistolenschüsse haben so richtig schön gewummert. Wir hatten wieder explizitere Gewalt als im zweiten Teil, aber nicht ganz so schlimme wie im ersten. Ich fand das Ende ein bisschen antiklimaktisch. Das hat sich irgendwie zum Schluss noch ziemlich gezogen. Und ich dachte mir, ja, jetzt sind doch von diesen Hanabishi-Clan noch diese zwei Lumpensäcke übrig. Was ist denn jetzt mit denen? Werden die jetzt auch noch entsorgt oder was auch immer? Und dann irgendwie hat er sich zum Ende ein bisschen gezogen. Ansonsten hat er mir ganz gut gefallen. War halt mehr vom selben. Wir wurden ja vorher schon mehr oder minder gewarnt, wenn man die anderen mochte. Hatten wir ja auch ganz gute Chancen, würde ich auch sagen. Also wir haben halt so ungefähr wieder das bekommen, was wir wollten. Ich mag, glaube ich, den ersten noch am liebsten. Aber nö, war in Ordnung.
Hi, Lukas von Longtake. Und ich finde ja gerade die Gleichförmigkeit dieser Filme passt perfekt zum Thema. Es geht ja darum, dass hier eine Welt ist, die sich einfach immer und immer wieder perpetuiert, die sich immer aufs Neue von vorne hervorbringt. Irgendwelche grau-schwarz angezogenen Gestalten in Anzügen, die sich gegenseitig erschießen. Schon im ersten Teil war klar, diese Handlungen sind vollkommen egal. Man kann sehr, sehr früh aussteigen, welcher Clan gerade wen betrügt. Man weiß nur, hier laufen die immer gleichen Sequenzen ab. Das ist visuell natürlich an manchen Stellen dann auch dadurch etwas repetitiv. Also wenn man jetzt den nächsten Schuss-Gegenschuss-Moment, den Dialog zwischen zwei älteren Herren, die sich gegenseitig anschreien und Loyalität einfordern oder den Kopf von irgendjemandem oder Geld, das hat dann irgendwann eine gewisse Gleichförmigkeit, die auch frustrieren kann, die auch ermüden kann. Aber das ist ja, glaube ich, das Schöne daran, dieser Witz, dass diese Welt sich wirklich so immer um sich selbst dreht, dass dieses Yakuza, die mittleres Management, die Bürokratie werden, die auch gerade in dieser grauen Mausewelt so lächerlich sind, das macht Takeshi Kitano schon ganz schön. Und ich finde, hier sind dann doch tatsächlich auch die Momente, in denen er gegen diese Strukturen, diese Welt, die er wohl sehr stark hasst, auch vorgeht, reichen wirklich so ein schönes Level von Absurdität, wenn ganze Räume voll Menschen niedergeweht werden sind. Das ist wirklich ein Lemming-Kino.
Diesmal kommt die Polizei ja auch ein bisschen besser weg als in den anderen Teilen, hatte ich den Eindruck.
Ich glaube, ich habe den Film mit den falschen Fragestellungen gesehen. Ich habe am Anfang versucht, diese alten, schlecht gelaunten Kröten, die sich da gegenseitig in zu tief liegenden Sesseln gegenseitig anbrüllen, noch zu unterscheiden. Ne? Hab gedacht, wer gehört jetzt zu wem und warum ist der jetzt der Under, Over, Neben, sonst was Boss, ne? Gegenboss? Aber gut, nach einer halben Stunde hatte ich dann kapiert, dass es darum nicht geht. Und dann habe ich mich gefragt, das ist ja wohl so eine Art Abgesang auf diesen Charakter auch. Und da habe ich mich gedacht, ist das jetzt eine Art Universal Soldier, der sich da so souverän durch diese Welt bewegt, dass er nur eines nicht mehr kann. Er weiß überhaupt nicht mehr, warum er das tut und er weiß auch nicht mehr, wie man aufhört. Ist es die Geschichte, die mir erzählt worden ist? Das weiß ich jetzt nicht, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Mich hat nur gewundert, dass er selber im Grunde zeitweise so wenig vorkommt in dem Film. Ja, ich weiß gar nicht, ich erinnere, den ersten habe ich, glaube ich, nie gesehen. An den zweiten habe ich hier auf dem Festival gesehen. Da weiß ich nicht mehr, ob das ähnlich war, aber ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo ist er denn?
Ach so, ja dann. Es ist aber tatsächlich so, er kommt auch im ersten Teil, den haben wir ja nochmal nachgeschaut, ist er auch weniger zu sehen, als man eigentlich denken könnte. Und im zweiten Teil steht er schon ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Aber immerhin gibt es einfallsreiche Todesarten. Das kann man ja auch gerade so im letzten Drittel. Das hat mir übrigens auch schon bei den anderen gefallen. Da gab es dann doch schon sehr, sehr schwarze Ideen.
Harald von Schöner Denken. Ja, das ist wieder mal so ein typischer Kitano-Film. Diesmal hat er wirklich alles selber gemacht. Aber ich bin mit der Story irgendwie nicht warm geworden. Irgendwie war das für mich, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es war halt eigentlich dasselbe. Ich habe eigentlich das wiederbekommen, was ich schon in anderen Filmen von ihm gesehen habe, vielleicht in ein paar kleinen Ausnahmen. Aber trotzdem, na gut, es war halt ein Kitano-Film.
Du wolltest schon fast Tarantino sagen. Das ist, lag dir schon so auf den. Aber wir wissen jetzt ganz sicher, es wird keinen Outrage mehr geben.
Mir sind gerade noch so ein, zwei, drei Sachen eingefallen, weil wir vorhin auch noch die Gleichförmigkeit der Welt hatten. Der erste Teil war ja gar nicht so gleich. Der erste war ja eigentlich eher ein bisschen klassischer in der Handlung, weil wir ja da diesen Umbruch hatten. Wir haben die etwas ältere Generation und die neuen, die anders ihre Geschäfte machen wollen, die wollen halt den Umsturz. Und jetzt ist aber wirklich so alles eine Ebene, alles eine Suppe. Die wollen sich nur noch gegenseitig platt machen. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, weil wir die ganze Zeit von alten Männern, die schreien, reden. Man merkt Takeshi Kitano an, dass er alt ist. Der ist nicht mehr so energisch wie früher. Das also so langsam ist auch echt ein bisschen, glaube ich, der Saft raus bei ihm. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass er aufhört.
Ja, es ist so, beim ersten hätte ich noch die Handlung nacherzählen können. Hatte ich dann auch zu dem Lukas von Tanuki auch noch irgendwie versucht, bevor der Film losging. Das kann ich jetzt beim zweiten schon weniger, beim dritten gar nicht mehr.
Ich finde ganz interessant, Kitano macht ja schon eigentlich seit 15, 20 Jahren Filme darüber, wie die Figuren, die er spielt, überflüssig sind. Das sind quasi so Spätwestern-Figuren, die eigentlich nicht mehr in diese Welt gehören, von denen auch immer dieser Eindruck ausgeht, sie wissen schon, dass sie eigentlich keinen Bezug mehr zu den Dingen haben. Und hier dieser letzte Akt ist ja nur konsequent eigentlich. Und was ich... Es läuft gerade jemand vorbei. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass irgendwie jetzt auch die Filme um ihn herum anfangen, sich so aufzulösen. Also man kann das sicher als Alterserscheinung begreifen und man merkt, dass diese Filme schwerfälliger werden, auch in der Art, wie sie von der Regie funktionieren. Also die Einstellungen sind nicht nur länger, sondern es fehlt oft auch irgendwie so die Energie, um da noch eine Wirkung draus zu erzielen. Aber was ich ganz interessant finde, ist wirklich, wie dieser Film so auch diese Müdigkeit auf alles überträgt, auf diese Welt. Also es ist eine müde Welt, die meisten von diesen Leuten warten nur noch darauf, erlöst zu werden. Also was machen die denn da überhaupt? Es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand von denen Spaß oder Glück oder ein Ziel oder so, sondern das sind einfach Menschen in grauen Anzügen, die wirklich nur noch auf ihr Ende warten. Und es ist schon ein sehr düsterer, nihilistischer Film. Und das merkt man auch daran, wie zynisch diesmal diese Todesarten und die Gags hier sind. Also es ist ja wirklich, jeder Gag ist das Ende von 5 bis 10 Leben.
Aber den Gedanken hatte ich zwischendurch auch, wenn sie kündigen könnten, die meisten von diesen Leuten in den schwarzen Anzügen, in den schwarzen Autos, also gerade, wie heißt der, Nakata, also der auch zwischen den Reihen dann immer hin und her geschubst wird, der hat ja von Anfang an so die Fresse, also wenn ich könnte, würde ich gehen.
Ja, gut, über den Film könnte man ja sagen, die Leute, die niedergemäht werden, die werden halt dann massenentlassen, diesen grauen Corporate-Yakuza-Ding. Ich finde es so ganz lustig, dass der Auslöser von der Geschichte ist, der eine ist, der irgendwie nicht in diese graue Welt passt, also dieser... Wie heißt er? Nomura oder was? Nomura, ja. Dieser fast schon Paradiesvogel, bei dem einen, wo man ja offen auch die Tätowierungen sieht, mit dieser, bisschen abweichenden Sexualität mit seinem BDSM-Trieb. Und der quasi der Paradiesvogel aus diesem grauen Ding heraus, der dann quasi halt alles zum Wanken bringt, weil er durch sein abweichendes Verhalten sozusagen halt dieses Domino-Spiel auslöst.
Ah, du meinst das Habana. Nomura ist der Boss, der aus der Bankerwelt und nicht aus der Yakuza-Welt kommt.
Ah, ja.
Aber Habana, du meinst was Habana, ja.
Habana ist der die Prostituierten... Genau. Ja, okay, ja.
Man könnte noch erwähnen, dass es jetzt diesen Grenzgang gibt, dass halt ein zusätzliches Land hinzukommt, in dem Sachen passieren. Also neben Japan sind wir jetzt hier auch eben in Korea, aber das fällt gerade visuell nicht weiter ins Gewicht. Alle Schauplätze sehen trotzdem gleich aus. Man merkt nur, dass das irgendwie so als Element hinzukommt. Okay, es gibt dann noch eine andere Welt mit eigenen Regeln und es wird auch in der Sprache mehrfach gewechselt. In verschiedenen Szenen sind diese kulturellen Unterschiede, werden für Witze genutzt, werden für Suspense-Momente genutzt, was jetzt eigentlich kein Element war, das besonders viel Neues beigetragen hat, meiner Meinung nach. Also ich hatte das Gefühl, es fügt sich relativ lückenlos ein, aber es setzt jetzt keine eigenen Akzente. Also wenn das irgendwie vielleicht diese Variation, die mit der Coda kommen sollte, war, dann ist das vielleicht nicht ganz so gelungen.
Was nochmal gut rauskommt, ist, dass die Zeit der Yakuza vorbei ist. Der Einzige, der wirklich am längsten Hebel sitzt und der nicht den Eindruck macht, er würde am liebsten kündigen, ist Chang. Und das ist der Koreaner, der natürlich auch Japanisch versteht und dessen Leute in perfektem Englisch auch die Wirtschaftsgeschichte von Südostasien, der ganzen Welt vorantreiben. Und dann merken die Yakuza-Leute, dass sie eigentlich in der anderen, und zwar in der niedrigeren Liga. Chang interessiert sich überhaupt nicht für diese Fingerabschneide, Tätowierungs, Rumerschießerei, Scheiße. Der Lied spielt in einer ganz anderen Liga.
Stimmt, es wurde nichts abgeschnitten. In dem Film wurde nichts abgeschnitten. Das hat mich dann doch ein wenig überrascht, oder?
Aber das kommt ja immer vor, dass entweder wird was abgeschnitten und es wird gesagt, warum machst du das noch? Oder es passiert gar nicht mehr. Oder es wird lächerlich gemacht.
Ich fand es auch ganz lustig, dass sie dann immer davon reden, ich glaube, wie ist nochmal jetzt der Anführer, der Buchhalter, der Stocktrader, was war nochmal der Name von dem? Okay, auf jeden Fall, er sagt dann auch irgendwie, oh, diese alten Säcke, die nerven mich, ich will die loswerden, er ist ja selber so ein alter Sack, also das finde ich dann auch wieder ganz interessant. Ich glaube, Lukas meinte auch wegen den Western-Elementen, ich war am Anfang auch sehr erinnert irgendwie jetzt an Unforgiven oder sowas, also könnte ja auch die Prostituierte sein, die halt da zerschnippelt wurde und jetzt geht er nochmal so auf so eine letzte Reise sozusagen. Also das ist schon extrem drin mit diesen Western.
Was man noch sagen könnte?
Hallo.
Da ist natürlich auch immer...
Schon gerade ist die Festivalchefin an uns vorbeigelaufen. Muss man ja auch mal würdigen.
Was man natürlich noch erwähnen könnte, was wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben, das ist natürlich auch der Versuch, so ein bisschen Kritik zu üben an dieser ganzen Managerkaste, an diesen Strukturen da, an diesem sehr verknöcherten alten System in Japan. Man hat manchmal das Gefühl, er würde diese Bürokratie, diese ganzen Manager, die da überall rumrennen, am liebsten alle so wie seine Figur über den Haufen schießen. Und das ist jetzt nicht subtil, aber das ist jetzt natürlich auch eine Art irgendwie so Kapitalismus oder Finanz- oder Systemkritik zu üben, die halt irgendwie Spaß macht. Takeshi Kitano ist da sicher jetzt keiner, der feinfühlig einzelne Aspekte aufdröselt und da Policy-Entscheidungen vorschlägt, aber er hat immerhin den Vorschlag, ja, wir könnten doch einfach alle erschießen.
Ja,
das, ich meine, da kann man drüber diskutieren, aber mal sehen.
Und am Ende gewinnt dann Südkorea dann bei dieser Wirtschaftsfrage.
Genau. Da fällt mir auch gerade noch was ein, wo ich gerade schon meinte, so die klassische Yakuza-Filmhandlung ist ja, da sind die Alteingesessenen mit Ehre und so und dann kommen die Jungen und wollen alles irgendwie über den Haufen schießen. Ja, und hier haben wir den Chang, der alles anders macht und viel geiler ist, aber der versucht gar nicht, die Platz zu machen, der ist einfach besser. Der versucht das gar nicht, der braucht das nicht versuchen, der ist sowieso schon geiler. Ist doch auch mal eine schöne Nuance.
Ja, ja. Das ist Disruption, der Markt der Yakuza wird einfach von dem neuen innovativen Produkt aus Korea hinweggeschwemmt. Vielleicht ist es dann doch ein marktgängigerer Film, als man denken würde.
Aber diese jungen Leute, die dann aufräumen oder sowas, die dann Unruhe reinbringen, das hat man ja zu gewissen Maßen. Die meisten Jungen, die man sieht, das sind ja alles junge Arschlecker, die quasi immer nur hey, rufen, wenn der nächste Boss dann kommt. Das ist vielleicht auch ein Zeichen, warum es in Japan wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft.
Aber haben wir nochmal gesagt, dass die schönste Idee für diese Austauschbarkeit ist, dass wir hier einen dritten Teil haben, in dem fast keine Figuren aus Teil 1 und 2 vorkommen?
Ja, doch, also aus dem zweiten sind schon noch einige
da. Ja, da sind natürlich noch ein paar, aber das halt quasi so große Teile des Castes so problemlos ersetzt werden können. Das ist ja, es ist halt wirklich wunderschön.
Ja, also ein bisschen was konnten wir doch noch rausfinden, was er so ein bisschen anders macht. Ja, aber ich glaube, und die allgemeine Stimmung ist, schön, dass wir ihn gesehen haben, aber schön, dass wir keinen vierten mehr sehen werden.
Ja.
Ja, wir freuen uns auf andere Filme, die Takeshi Kitano noch machen wird.
Und er wäre noch schöner gewesen, wenn wir ein bisschen wacher gewesen wären.
Ja gut, aber das kann man um 22:30 halt nicht verlangen. Ja.
Also ich habe für mich eine schöne Moral daraus mitgenommen, nämlich es gibt so etwas wie einen Ex-Yakuza nicht und die brauchen auch keinen Rentenfonds. Nee, ja, also das habe ich für mich so mitgenommen und damit kann ich dann zufrieden heimgehen.
Genau.
Das löst das Überalterungsproblem halt dann auch in Japan.
Ja. Einfach die Spitze von der Alterspyramide absägen, gell? Dann wieder was. Demografischer Wandel mit dem Maschinengewehr. Wir
schießen, fertig.
Ich finde aber gut, wir scheinen ja wirklich alle sympathische junge Männer zu sein, mit guter Vorstellung von Politik und einer grandiosen Art, wie man an das Ganze herantreten kann. Also wir wirken gar nicht wie psychopathische
Mörder. Der zynische Kitano hat den Zynismus in uns geweckt mit seinem Film jetzt, ja.
Absolut. Ich lasse das einfach mal so ausklingen, damit man so spürt, was der Film so ein bisschen mit uns angerichtet hat.
Blutdurst.
Vielen herzlichen Dank für schon dieses All-Stars-Podcast-Episödchen heute. Vielen Dank und wir haben auch morgen wieder total viele geile, spannende Filme vor uns. Dankeschön.
Nippon Connection. Schöner denken.